Wenn wir von einem Zeitspektrum von ich mache jetzt den Exit, ich mache jetzt 3 Jahre, ich mache jetzt 1 Million weggehen, so hey, ich bin einfach nur glücklich. Ich versuche heute einfach nur ein glücklicher, positiver, bewusster, präsenter Mensch zu sein, dann verändert sich das Wertesystem total und die Fremdwahrnehmung und die Selbstwahrnehmung sind auch nicht mehr so entkoppelt. Das ist für mich der große Unterschied zweier Lebenswelten, die vielleicht bei dir deine erste Ehe, Scheidung, Karriere im Fußball und jetzt dein einfach nur Sein bedeutet und vielleicht bei mir auch dieser Unterschied zwischen Fußballer sein, Pokercode aufbauen, ich bin so geil, ich mache die Umsätze, ich bin erfolgreich, ich will es mir beweisen, ich will meinem Vater endlich zeigen, dass ich was kann, auch wenn ich das Studium abgebrochen habe, hin zu, hey, ich freue mich auf den Tag.
Den eigenen Vater stolz machen, das ist auf jeden Fall was, was den Johannes und mich in der Vergangenheit sehr beschäftigt hat und ich glaube auch ganz viele, die da jetzt gerade zuhören, vielleicht auch dich. Und dann gibt es aber noch ganz viele andere spannende Dinge, die den Johannes Mansbart, Unternehmer, Gründer von Chat damit, ehemaliger Fußballprofi, All-in, All-out-Typ, sehr leidenschaftlicher Unternehmer und Macher, verbinden. Und auf der anderen Seite gibt es Dinge, die uns total unterscheiden. Und da bin ich neugierig geworden, die letzten Monate, vor allem auf LinkedIn, wo der Johannes auch sehr aktiv ist, viel Content produziert, sehr transparent dort ist, sehr offen, sehr mutig, sehr frech teilweise. Da gibt es Dinge, die mich total inspirieren, vor allem seine Offenheit, seine Authentizität. Da gibt es Dinge, die mich auch triggern, weil ich ganz andere Meinung habe dazu. Und immer wenn das passiert, und das kennst du vielleicht von mir, wenn du mit einem Finger auf den anderen zeigst, probier's mal aus, tatsächlich, jetzt gerade, dann zeigen 3 Finger auf dich selbst. Und da bin ich neugierig. Wie immer in diesem Podcast, wer ist der Mensch hinter diesem High-Performer, hinter dem Unternehmer, der Unternehmerin, hinter diesem erfolgreichen Menschen, hinter diesem Menschen, der was bewegen will in dieser Welt? Und darüber haben wir gesprochen, in voller Offenheit. Und da war der Johannes total selbstbewusst und gleichzeitig auch sehr selbstkritisch an der einen oder anderen Stelle, der in einer total spannenden Phase ist mit seinem Unternehmen, vom Gründer über einen Hustler, über einen High-Performer zum Leader. Das und vor allem diesen Menschen hinter dem Unternehmer kennenzulernen, war total schön in dieser Folge. Da wünsche ich dir ganz viel Freude und Inspiration damit. Und er hat mich gleich zu Beginn überrascht. Er hat nämlich mir eine Frage gestellt, eine sehr persönliche, die normal immer spiegel und zurückspiel, die in diesem Fall ich dieses Mal gleich zum Start beantwortet habe.
Wie ist es für dich in so einem bunten Leben mit so vielen unterschiedlichen Kapiteln, Fußballprofi, auch im Internat und Akademie, Podcast-Host, Buchautor, Bestseller-Autor und Familienvater, ein erfülltes Leben zu finden und dich in diesen unterschiedlichsten bunten Lebenskapiteln immer wohl und erfolgreich zu fühlen?
Mit der Frage habe ich nicht gerechnet. Gefällt mir aber, weil ich gerade komme aus 3 Tage Flachliegen, Fieber bekannt gehabt, aber mein Head was exploding und ich habe geschlafen und viel Schlaf nachgeholt, weil ich gerade mein letztes Buch fertig gemacht habe. Deswegen ist die Frage sehr akut und sehr spannend. Und eine Antwort darauf, dass ich, und ich glaube, das verbindet mich mit dir, ohne dich wirklich zu kennen, aber dich schon einen Zeitl zu beobachten, deswegen freue ich mich schon, was du dazu sagst, ein All-in-All-out-Typ zu sein. Und du hast ja selber auch diesen Fußball-Background und kennst es, wenn Tag X, meistens war es der Samstagnachmittag, darum geht, abzuliefern und du hast 90 Minuten, dann mache ich mir 5 Minuten mehr. Manchmal weniger, weil du ausgewechselt wirst oder eingewechselt wirst, aber dann geht es darum, abzuliefern. Und ich habe mich jahrelang gefragt, ob der Rhythmus gesund ist. Und jetzt war ich gleich 3 Tage krank, also vielleicht nicht. Aber gleichzeitig merke ich, dass es immer noch meiner ist, der sich natürlich abgedatet hat. Und du hast es gesagt, Kinder, Familie, Buch, all diese verschiedenen Formate, wo man Business Advisor, Unternehmensberater seit Jahren sagen, fokussiere dich auf die eine Sache, ich bin viel zu neugierig dafür und gleichzeitig gibt es natürlich einen roten Faden, wo wir spätestens seit Steve Jobs wissen, Connecting the Dots Backwards, macht dann irgendwie doch vieles Sinn. Alles sicher nicht. Ich habe sicher mir verlaufen, Fehler gemacht und gleichzeitig wäre das meine erste Antwort auf deine Frage und schießt gleich die Frage zurück, Bist du dieser All-in-All-out-Typ, als der ich dich wahrnehme, auf LinkedIn zumindest? Und was ist das Erste, das dir selbst kommt, auf deine eigene Frage?
Also um bei der Fußballanalogie zu bleiben, ich bin nicht nur mit Fußball-Background behaftet, sondern war großer Peter Hagmeier-Fan und habe mir immer gewünscht, dass du zu Sturm wechselst. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es dazu nie gekommen. Jedes Transferfenster, mein Bruder und ich, uns gewünscht, dass du endlich zu den Schwarzen kommst. Und zweite Fußballanalogie vielleicht, weil ich jetzt das Wochenende in London war und mir das Chelsea-Spiel angeschaut habe. Und was mir eigentlich aufgefallen ist, ist, dass die Ersatzspieler sehr schlampig aufwärmen und nach dem Spiel keine Intervalle gemacht werden. Also man sieht natürlich nicht, was in den Katakomben passiert, aber in der Regionalliga war es Usus, dass die Spieler, die weniger spielen und auch auf der Bank sitzen, danach noch Intervalle machen am Platz oder daneben, um die Belastungssteuerung auszutarieren. Und ich finde es ganz interessant, dass mir diese Gedanken kommen, weil das sind so Gedanken, die begleiten mich den ganzen Tag. Wie können wir effektiver, effizienter werden in den Themen, in denen ich halt voll aufgehe? Und gleichzeitig habe ich extreme Scheuklappen an, wenn es um Themen geht, die mich nicht interessieren. Also ich versuche politisch und medial sehr, sehr wenig Signale und Informationen zu konsumieren, einfach um in diesen Themen all out zu sein und in den Themen, die mir wirklich wichtig sind, all in zu sein. Und ich freue mich, dass wir beide heute ein bisschen sparren und brainstormen darüber, was das für Themen sind und ja, wie es uns damit geht. Und ich hoffe, dass die Zuschauer was daraus mitnehmen können.
Was ist dein All out? Was machst du dann?
All out im Sinne von all in der, im Ruhezustand und in der Regeneration ist für mich immer Natur, Stille, Sport, Menschen, die ich liebe. Und dann schaffe ich es auch wirklich, ohne Laptop, ohne Handy, ohne erreichbar zu sein, nur für mich zu sein. Und ich glaube, es ist irrsinnig wichtig, vor allem wenn man einen sehr intensiven Job oder Arbeitsalltag lebt, Ventile zu finden, die einem gut tun, die einen aber nicht manipulieren. Also es gibt ja ganz viele Milliardäre, Millionäre, erfolgreiche Unternehmer oder auch Athleten und Entertainer in extremen Stress- und Belastungssituationen, die kein anderes Ventil finden, als quasi ihr Programm zu überschreiben mit Dosen, mit Stimulationen, mit Drogen, mit Alkohol, mit Frauen, Sex, diese ganzen Rock'n'Roll-Lifestyle, den man auf Social Media sieht und in den Medien. Und meiner Ansicht nach ist das ein Hilfeschrei und eine Unbedarftheit, mit dem Druck oder mit den Inhalten im Leben umgehen zu können. Und mein Take ist der, dass ich versuche, so bewusst auch im Alltag und im Leben zu leben, dass ich diese extremen Ventile nicht brauche und auch mein Programm nicht überschreiben muss mit externen Inputs und Drogen und Dosen, sondern wirklich versuche, in einer Balance zu sein, die mich immer bewusst und präsent im Moment sein lässt, egal ob ich gerade all in, all out, beruflich, familiär oder privat unterwegs bin. Wie schaut das bei dir aus?
Lass mir nur eine Zwischenfrage stellen. Wie heißt das, also was heißt das konkret und hast du konsequente Routinen, weil auf LinkedIn, wenn ich mitlese, beobachte und reinfühle, dann fühle ich erstens, was abgeht bei dir und bei euch in der Firma, das gerade richtig gut läuft, zumindest aus meiner Perspektive, und da fühle ich viel von dem All-In. Was heißt das in so einer Woche bei dir? Und du gehst ja auch sehr transparent damit um, wie ihr Leute hiret, was dein eigenes Commitment betrifft, dass du das schon länger gehst und in meinem Gefühl auch vorhast, noch länger zu gehen. Also wann endet der Arbeitstag eines Johannes? Oder wann beginnt er? Gibt es ein Wochenende, wo du dann ab Freitagmittag oder Samstag einmal für 24 oder 48 Stunden komplett offline bist? Was heißt das ganz konkret, was du gerade in so schönen Worten beschrieben hast im Daily Life?
Arbeit und Privatsphäre zu trennen ist für mich mittlerweile extrem wichtig. Früher bei PokerCode und anderen Ventures und Unternehmen, die ich gebaut habe oder versucht habe zu bauen, war alles eins und ich war eigentlich chronisch in der Überlastung und im Burnout und es gab keine Regenerations- und Anstrengungsphasen, die ihr Muskeln wachsen lassen. Mittlerweile ist das anders. Jet Amen ist auf einer gewissen Flughöhe, auf einer Professionalität. Wir machen dieses Jahr knapp 10 Millionen Euro Umsatz und haben 40 Mitarbeiter. Und da ist es wichtig, als Leader und Manager aufzutreten und nicht mehr nur als Individual Contributor, der den ganzen Tag hustelt. Das heißt, mittlerweile ist es so, mein Arbeitsalltag ist klar getrennt von der Privatsphäre. Und beispielsweise heute, ich bin um 6.30 Uhr aufgestanden, habe mein Morgenritual in der Wohnung gemacht, war dann eine Stunde mit dem Rennrad auf der Donauinsel, habe dann noch in der Sonne zwei Cappuccini getrunken und bin dann nochmal 10
Minuten. Mit Hafermilch oder ohne?
Mit Kuhmilch in dem Fall. Bin dann nochmal ganz entspannt nach Hause gegangen, habe mich umgezogen, geduscht und mich mental auf diesen Tag eingestellt. Bin dann ins Büro, eine halbe Stunde, Stunde arbeiten und jetzt gibt es 6 Podcasts und am Abend wird noch eine halbe Stunde, Stunde nachgearbeitet, das Team nochmal kurz gementert und gebrieft und dann ist der Arbeitstag auch vorbei. Dann bleibt der Laptop und das Handy im Büro und dann geht es wieder an den Privat-Johannes, der alles andere tut, was ihm Freude bereitet.
Wann hast du begonnen, da zu switchen? Weil das, was es ja bei vielen Foundern ist und vor allem die dann mal so die volle Aufregung und auch Freude von, boah, jetzt kann Life and Work verschmelzen und es ist so schön, dass ich eh nie aufhören will. Wann war bei dir der Punkt gekommen, wo du sagst, das muss getrennt werden und sogar sehr klar?
Ich glaube, da gibt es zwei Dynamiken, die dafür sorgen, dass du als Gründer zum Unternehmer wirst oder vom Selbstständigen zum Leader. Und die erste ist eigentlich die Reife deines Businesses. Also am Anfang hast du einfach kein Support-Environment, du hast keine Kunden, keine Referenzen, keine Partner, keine Mitarbeiter und musst alles selber machen. Und bist so delusional, dass du aus einer Impossibility eine Possibility und dann eine Reality machst und der Einzige bist, der an diese Realität oder an diese Vision glaubt. Es sei denn, du hast einen Mitgründer, zwei Mitgründer oder Piraten, die am Anfang, ohne Geld daran zu verdienen, einfach nur es geil finden, dabei zu sein und mitwirken wollen. Das ist die erste Dynamik. Also sobald dieses Unternehmen reift und du beginnst, Teams zu bilden, Strukturen zu bauen und Leute zu haben, ist es wichtiger, dass du für die da bist und hast den größten Leverage als Leader, der die richtigen Leute hiret, developt, aber auch feiert, als wenn du deine 40 Stunden, 60, 80 Stunden wie bekloppt quasi reinbufferst, aber nicht für deine Leute da bist und die sich denken, hey, was ist das für ein Leader, der mir meine Fragen nicht beantwortet, genervt und gereizt auf meine Fragen reagiert und gar keine Zeit für mich hat. Warum bin ich dann überhaupt da? Warum arbeite ich für den? Das ist für mich die erste Dynamik. Und die zweite Dynamik war eine sehr persönliche. Ich habe mich bei PokerCode wirklich zu Tode gearbeitet. Ich habe all diese Fehler oder diese Irrtümer des Gründers, die ich gerade geschildert habe, einfach durchgezogen und nicht darauf geachtet, dass das Unternehmen es mittlerweile zulassen würde, Freelancer zu heiraten, Mitarbeiter zu heiraten, Dinge zu delegieren und habe quasi für die 10 Mitarbeiter, die ich hatte, gearbeitet und denen nachgearbeitet und die gemicromanaged, weil sie auch nicht die richtigen Mitarbeiter waren und ich als Gründer total unfähig war, mit der Skalierung und dem Wachstum umzugehen. Das heißt, ich habe nach PokerCode dann 1 bis 1,5 Jahre Pause gemacht, wo ich auch ein Buch geschrieben habe, das ich nie veröffentlicht habe, im Gegensatz zu dir, Peter. Gratuliere zu deinem Mut, den ich nie hatte. Habe einen Podcast gemacht, habe wirklich viel Zeit in der Sonne und mit Maddie Morrison auf der Yogamatte verbracht und habe dann irgendwann wieder diese Ungeduld und diesen Mut und diesen Willen zu machen gespürt, quasi wieder mit den Hufen gescharrt wie ein Pferd in der Rennbox und habe dann quasi wieder begonnen, so richtig loszulegen. Aber eben auch mit den Learnings und der Reflexion aus vergangenen Gründungen, die mich als Mensch und als Unternehmer zwar reifen haben lassen, aber auch kaputt gemacht haben.
Jetzt behaupten ja viele erfolgreiche Unternehmer oder auch Investoren, also Menschen mit Erfahrung im Business, sagen wir es mal so, dass der Founder von der Persönlichkeit ein anderer Typ ist wie der Skalierer und der wieder ein anderer Typ ist wie der Manager ab einer gewissen Größe. Was sagst du dazu und was ist deine Superpower?
0 to 1 is impossible, 1 to 10 is hard and 10 to 100 is inevitable. Also aus Scheiße Gold zu machen, aus dem Nichts etwas entstehen zu lassen, ist wie einen Baum zu pflanzen, ohne Samen zu haben. Es ist quasi unmöglich. Und das bedarf eines Psychoprofils, das sicher einem gesunden, herkömmlichen Menschen nicht zuträglich ist. Also der Clemens Ehrenreich, einer meiner Consultants, die uns begleitet haben, vor allem Early Stage, dieses Unternehmen aufzubauen, hat gesagt, Johannes, du bist der Mensch, der am besten darin ist, den Kopf gegen eine Wand zu schlagen, bis sie bricht, egal wie dick diese Wand ist. Und ich glaube, diese Naivität und diese Sturheit brauchst du Early Stage, um von 0 auf 1 zu gehen, was nicht zwingenderweise das ideale Profil ist, um ein guter Leader oder Manager für ein skalierendes Unternehmen zu sein, das Prozesse und Struktur benötigt. Am Anfang ist es scheißegal, wie du ans Ziel kommst, es geht nur darum, ans Ziel zu kommen und das ist schon so schwer, dass das Wie und das Warum eigentlich völlig irrelevant sind. Später ist das Wie das Einzige, was darauf einzahlt und was bedingt, ob dein Unternehmen erfolgreich ist oder nicht, weil ich sag's mal so, nach Product Market Fit ist der einzige Blocker und die einzige Hürde fürs Wachstum des Unternehmens immer der Gründer, der sich nicht traut zu delegieren, der sich nicht traut, die richtigen Leute einzustellen, der Angst davor hat, die Leute einzustellen, die besser oder smarter sind als er. Es ist immer der Gründer, der Bottleneck in der Skalierung des Unternehmens, weil er risikoavers wird, Fehlentscheidungen trifft, sich selber zu Tode arbeitet und deswegen den Mindspace nicht hat, um sich strategische Gedanken zu machen. Der Gründer, der am Anfang das beste Profil und der bestgeeignete Kandidat sein kann, um dieses Unternehmen aus dem Boden zu stampfen, ist oft nicht der Richtige, um aus diesem Unternehmen oder aus dieser Early Stage chaotischen Bude, ja, wir haben früher immer gesagt, es ist eine kleine IT-Bude aus Wien, wirklich ein skalierendes Unternehmen zu schaffen, das ohne ihn repetitiven Output kreiert. Also ich gebe dir zu 100% recht, Peter, der Gründer ist nicht immer der beste CEO für die jeweilige Stage der Company. Und ich beneide und bewundere den Mark Zuckerberg zutiefst, dass er das schafft, Meta from scratch aus dem Dormroom zu einem der größten Unternehmen der Welt zu bauen und zu wachsen. Ähnlich die anderen Granden wie Jeff Bezos und Co. Ich finde, man muss die Intellektualität oder das Gedankengut dieser Menschen nicht teilen und auch diesen American Way of Building Life and Business. Aber was für mich zutiefst beeindruckend ist, ist, dass diese zwei Personen es geschafft haben, niemals Bottleneck für die eigene Firma zu sein und immer schneller zu wachsen als das eigene Konstrukt, um Platz zu schaffen, damit die Leute, die darin sind, wachsen können. Und das ist für mich die Vision und die unendliche Wachstumsgeschichte und der Auftrag an den Gründer, wenn er sagt, er will weiterhin Verantwortung für das Unternehmen tragen, in jeglicher Stage.
Wie stellst du das sicher oder versuchst das in deiner Person, dass du als Gründer nicht die größte Hürde für das Wachstum eurer Firma bist?
Also erstmal bin ich es hundertprozentig. Ich merke es noch nicht oder ich ignoriere es oder sehe es nicht. Also Founder Bias und Blindspots sind all over the place und ich bin hundertprozentig nicht immer ein guter Leader, Manager oder Führer fürs Team. Brauche dabei auch das Feedback und die Reflexion des Teams, um selber Blindspots zu detekten oder auch von Kunden, die uns Dinge spiegeln, die wir ändern müssen, verbessern müssen. Das ist mal die erste Antwort, die sehr diplomatische Antwort, aber auch eine sehr ehrliche Antwort. Die zweite Antwort ist, ich versuche sehr, sehr aktiv an mir zu arbeiten, habe einen Personal Coach, der nicht Peter Hackmeier heißt, aber ich habe gesehen, dass du auch Leadership Coaching und Training machst und finde es geil und unbedingt notwendig, auch für viele junge Gründer. Und arbeite sehr, sehr intensiv an meiner eigenen Weiterentwicklung auf Persönlichkeitsbildungsebene, weil die ist immer die Basis für alles, quasi der Keller, das Fundament von dem Haus oder Schloss, das man baut, das keiner sieht. Und darauf aufbauend kommt dann Strategie und Operations. Das heißt, ich versuche sehr intensiv an meiner individuellen persönlichen Weiterentwicklung zu arbeiten, um nicht Bottleneck und Blocker meiner Mitarbeiter, meines Teams zu sein, sondern als CEO, Chief Enabling Officer zu sein und Raum und Wachstumspotenziale für mein Team zu schaffen, was auch bedeutet, selber aus dem Raum zu gehen, wegzugehen, Platz zu machen und sich selber obsolet und überflüssig zu machen, was natürlich die maximale Identitätskrise für den Gründer bedeutet, der am Anfang es gewöhnt ist, dass alles von ihm abhängig ist, er alles macht und der Laden ohne ihn auch keinen Zentimeter sich weiter bewegt.
Ich finde es so geil an dir, Johannes, wie selbstbewusst und gleichzeitig selbstkritisch du bist. Das ist ein Mix, den sehe ich sehr selten. Und zeigt sich wieder in diesen Worten, auf welchem Level du das reflektierst, aber nicht nur reflektierst, sondern einfach angehst und umsetzt. Und gleichzeitig ist ein Wort hängen geblieben von vorhin noch, da mag ich nochmal nachfragen. Als Menschenbegleiter von Leuten, weniger im Leadership, du bist sicher beim anderen Coach besser aufgehoben, aber wenn du irgendwann deinen Exit machst, dann kannst du dich melden bei mir, wenn diese Transformation in das nächste Level danach, das ist das, was ich mindestens genauso spannend finde, wie die Phase, in der du jetzt gerade bist. Und gleichzeitig hast du vorher gerade gesagt, dieses Psychoprofil, und du schreibst ja immer wieder auch sehr transparent über dich und dein Profil oder deine Herangehensweise und Haltung auf LinkedIn zum Beispiel. Wie ist dein Psychoprofil und inwiefern ist das anders und wie geht es dir selber damit?
Also ich habe letztens ein DSG-Match gespielt, also Kirchenliga-Fußball am Fortunaplatz Kunstrasen mit meiner Burschentruppe aus Klosterneuburg und am Seitenrand ist ein Zuschauer gestanden, der die 90 Minuten damit verbracht hat, mich Narzisst zu nennen. Und was ich bei diesen Situationen und diesen Labels und diesen modernen Psychoprofilierungen bedenklich und gefährlich finde, ist, dass wir die Leute abstempeln, in eine Schublade packen und dann versuchen, per Rezept zu heilen. Das ist meiner Meinung nach eine Verachtung der Individualität der Menschheit, weil jeder Mensch hat individuelle Bedürfnisse, hat einen individuellen Charakter, Wünsche und die sind in einem Unternehmensspektrum, aber auch in privaten Beziehungen immer zu respektieren und auch nicht zu verlachen oder zu ignorieren. Und am Ende des Tages bin ich ein Mensch, der genauso wie alle anderen Bedürfnisse hat, eine Sprache der Liebe hat, dazu gezwungen ist, sich irrsinnig schnell weiterzuentwickeln, weil das Unternehmen, das er gebaut hat, aktuell extrem schnell wächst und dabei sich selber treu bleiben muss. Und das ist irrsinnig schwierig und das zeigt sich auch in meinem Social-Media-Auftritten, wo ich manchmal einen sehr ruhigen und langsamen Ton anschlage, manchmal aber auch sehr, sehr aggressiv und harsch auftrete, weil das einfach ein Spektrum an Emotionalität ist, die ich in mir spüre und auch zulassen möchte, weil ich sonst unauthentisch werde. Aber long story short, ich glaube, es ist irrsinnig schwierig in der heutigen Zeit, wo man mehr und mehr Input von außen bekommt, wie man zu sein hat und was ein erfolgreiches Leben bedeutet, sich selber treu zu bleiben und sich seiner eigenen Wünsche und Bedürfnisse treu sein und sich dazu bekennen zu dürfen. Und das zeigt sich auch schön an der Unternehmensreise von Chad Armin, weil am Anfang hatten wir natürlich diese Hustle-and-Grind-Culture und du bist nur gut, wenn du lange im Büro bist und wenn du um 17 Uhr nach Hause gehst, kriegst du einen schiefen Blick. Ne? Aber eigentlich könnte man es auch komplett anders betrachten, auf skandinavische Art und Weise zu sagen, wenn du um 17 Uhr nicht fertig bist mit deiner Arbeit, hast du dein Leben nicht unter Kontrolle und arbeitest nicht effizient genug oder bist einfach komplett überfordert und dein Arbeitgeber kümmert sich nicht um dich. Das heißt, in Berlin wirst du schief angeschaut, wenn du um 19 Uhr aus dem Büro kommst, in Skandinavien auch, aber aus den völlig unterschiedlichen Gründen. Und Chad Armin hat natürlich als Auftrag, eine kulturelle Reise zu machen von Hustle and Grind und je mehr wir arbeiten, desto besser und viel hilft viel. So, hey, eigentlich ist unsere einzige Edge, dass unsere Mitarbeiter glücklich sind, because you cannot compete with anyone who's happy. Und die Kunden merken das, wenn dieses Produkt mit einem Lächeln im Gesicht gebaut wird und wenn sie im Meeting mit einem Strahlen in den Augen begrüßt und unterstützt werden auf ihrem Erfolgsweg. Und ich kann nicht von meinen Mitarbeitern erwarten, eine Maske aufzusetzen und eine Fake Identity zu pflegen, wenn sie mit unseren Kunden und unserem Produkt arbeiten, die sie eigentlich gar nicht spüren, weil dann bist du unauthentisch und dein Gesprächspartner, dein Mitmensch spürt diesen Gap und riecht den stinkenden Fisch. Das heißt, es ist mein Auftrag als Gründer von einer Hustle and Grind Culture, wo wir etwas aus dem Boden gestampft haben, was unmöglich ist, ein Unternehmen zu machen, wo es eigentlich nur darum geht, dass die Menschen glücklich sind, die darin arbeiten. Weil wenn wir das schaffen, wenn wir ein funktionierendes Produkt bauen, unsere Kunden werden sich unglaublich hingezogen fühlen zu uns und auch die Bewerber werden zuerst sehr irritiert sein und dann sehr inspiriert sein davon, dass es bei uns wirklich wichtig ist, glücklich zu sein und wir einfach nur eine glückliche Company bauen wollen. Und das ist auch meine Antwort auf diese ganzen Exit-Fragen und das ist meine Vision mit Chad Armin. Solange die Leute in diesem Laden und diese Menschen in diesem Büro glücklich sind und ein Lächeln auf den Lippen haben, ein Strahlen in den Augen haben, muss ich mir um diese Firma keine Sorgen machen, weil diese Firma wird es gut gehen, den Menschen darin wird es gut gehen, allen Menschen, die wir damit inspirieren, per Content auf Social Media, mit unseren Produkten und Services, unsere Kunden, unsere Bewerber, die sich uns anschließen, werden spüren, dass es so ein magisches Konstrukt ist, das ganz einzigartige Arbeit leistet. Und das ist meine neue Vision und mein neuer Auftrag bei Chad Armin, aber eine Realisierung, die ich auch erst machen musste, weg von diesem Hustle and Grind, alle müssen 60 Stunden im Büro sein und ballern wie verrückt, hin zu, hey, das individuelle Glück und die individuelle Lebensvision steht über allem und Chad Armin ist nur ein Enabler, ein Katapult, ein Sprungbrett, ein Trampolin dafür. Und das ist unsere Kultur, das ist unsere Vision. Die kommunizieren wir mal etwas unbedarfter und unbeholfener, mal sehr transparent und ehrlich nach außen. Aber das sind alles Findungsprozesse, die ja irrsinnig spannend sind und denen wir einfach mit Neugierde begegnen, genauso wie diesem Podcast mit dir, Peter.
Ich würde gar nicht sagen, unbeholfen oder transparent und ehrlich. Und wie immer kann er nur meine Perspektive, wenn ich mitlese. Ich habe das Gefühl, es ist immer transparent und ehrlich. Aber ja, es ist manchmal unbeholfen, aber who am I to judge? Also das ist so erfrischend in Zeiten wie diesen. Und ich würde lügen, wenn es nicht manche Posts gegeben hat, wie es du auch vorstellen kannst, wo es mich auch gerissen hat oder zwickt hat. Und man dachte, das sehe ich ganz anders. Und manchmal habe ich kurz dazu kommentiert, manchmal gar nicht. Manchmal habe ich es mir gedacht und habe mich trotzdem gefreut, dass es Menschen, vor allem in Zeiten von AI, wo gefühlt gerade jeder 90-95% vorschreibt oder schreiben lässt, und vielleicht macht sie das auch, aber trotzdem merkt man, da ist so eine Purheit drinnen. Oder das ist erfrischend. Ohne daran zu glauben, dass der Johannes jetzt allen die Welt erklären kann, aber es ist seine Perspektive aus seinem Leben heraus. Und die glaube ich da, das mag ich an dieser Stelle einfach nur so sagen. Also die kommt an, zumindest bei mir. Und das, was du gerade erzählt hast von der Energie innerhalb deiner Company, ist total spürbar. Also kann man richtig gut vorstellen, wie es bei euch im Office zugeht oder wenn man dann so Videos sieht, wenn ihr Zeit in Südafrika miteinander verbringt, dann kann man schon vorstellen, dass da eine Truppe zusammen geschweißt ist, die aber auch up ist vor der Challenge, weil ich mir vorstellen kann, dass es richtig intensiv ist bei euch.
Ja, und ich glaube, wenn man Geschichten von anderen Startups oder Unternehmen hört und da auch ein bisschen in die Vergleichbarkeit oder in Referenzen kommt, dann merkt man, wie besonders das sein kann als Gründer und als Unternehmer. Ein Beispiel, ich habe mit Mitarbeitern gesprochen, die bei einem der größten Startups und Scale-Ups Österreichs waren, AI-Engineers, die berichtet haben, dass der CEO, also nicht mal der CTO, sondern der CEO bei 500 Mitarbeitern in die Daily Stand-Ups reingekommen ist, ohne Vorankündigung. Also der Gründer und CEO dieses 500-Mann-Unternehmens mit 100 Millionen von Umsatz ist in das Daily Stand-Up von dem AI-Engineering-Team, also einem vierköpfigen Tech-Team, das nicht mal unter seiner Ägide und seiner Verantwortung liegt, spontan mit reingekommen. Und jetzt möchte man sagen, okay, wo ist das Problem? Der CEO darf überall hinschauen und Transparenz ist wichtig und Authentizität. Klar. Und wenn das von Anfang an so gelebt wird, hat damit auch niemand ein Problem. So, this company is open for everyone, wir leben transparent, alles ist frei zugänglich für jeden, dann finde ich, ist das kein Thema. Aber wenn der einmal im Jahr random reinjumpt und dann einfach nur irgendwelche Fragen stellt und jeder sich verhört fühlt, schafft es einfach nur eine Kultur von Misstrauen, Intransparenz und Skepsis, weil es einfach ein inkohärentes Bild ist, das dieser Gründer nach außen und nach innen mit seinen Teams und seinen Firmen lebt. Und jeder Manager und jeder individuelle Contributor in diesem Unternehmen wird sich sehr, sehr unwohl fühlen, wenn er mit diesem Gründer im gleichen Raum sitzt, spricht oder an den reportet. Und das ist, finde ich, so das negative Gegenbeispiel, wo Kontrolle nur der Individualität des Gründers dient und seinem Kontrollverlust und seiner Angst davor, dass ihm die Dinge entgleiten, was ja das Gegenteil von Selbstvertrauen und dann auch Vertrauen den Mitmenschen gegenüber bedeutet. Und aus diesen Negativbeispielen anderer Gründer oder anderer Startups und auch Erzählungen von Mitarbeitern und die mir dann auch erzählen, was es mit ihnen gemacht hat, versuche ich halt zu lernen, damit wir nicht jeden einzelnen Fehler selber machen, sondern vielleicht halt nur die Hälfte.
Wann hast du das letzte Mal Kontrollverlust gespürt?
Jeden Tag ständig. Also wir haben mittlerweile über 400 Kunden, die werden von 3 bis 4 Customer Success Managern betreut und wir haben jeden Tag, also es finden jeden Tag 30, 40, 50 Meetings in dieser Firma ohne mich statt, ne, mit Kunden und Neukunden. Ne. Wir haben ein fast 10-köpfiges Sales Team, das die ganze Zeit mit Kunden spricht oder mit dem Markt spricht und ich habe keine Ahnung, was da geredet wird. Ne. Und das ist irrsinnig schön und powerful, wenn man das so betrachtet. Stell dir mal vor, das ist ein Ameisenhaufen, der ständig arbeitet, ständig lebt und ständig gebaut wird. Aber man kann es auch so betrachten, dass du vielleicht ein Vogel bist, der rundherum fliegt oder ein Fuchs bist, der irgendwo herumläuft oder einer dieser Ameisen bist. Und dann kann es auch so ein sehr großes Unbehagen auslösen, weil du siehst ja nur die Ameisen auf der Oberfläche und weißt gar nicht, wie der Haufen von innen ausschaut und Co. Ne? Die ganzen Tunnel, die sich darunter verbergen. Das heißt, es ist eine reine Betrachtungsweise des Gründers und wie sehr er sich nicht nur zu dieser diese Einsicht, die er kennt, sondern sich auch dazu bekennt und das dann wirklich authentisch sich selbst gegenüber spürt und dann auch seinen Mitmenschen gegenüber leben kann. Weil ein Gründer, der sagt, ja, ich vertraue euch und ich hätte nicht vertraut, spüren die Menschen einfach. Und dieses Vertrauen, sich selbst zu erarbeiten als Gründer, ist die Schwierigkeit. Es dann nach außen zu tragen, wenn es sich natürlich anfühlt und wirklich da ist, ist ja einfach. Du musst einfach nur kommunizieren und du selbst sein. Aber dass der Gründer es schafft, von einer 100%igen Kontrolle, die er über sein Unternehmen hat, weil er am Anfang alles selber macht, hinzugehen zu einer 0%igen Kontrolle, weil er ins maximale Vertrauen geht, das ist so, als würdest du deine Kinder zur Adoption freigeben, weil es gute Gründe dafür gibt und es die einzige Möglichkeit ist, dass deine Kinder jetzt erwachsen werden oder sich wohlfühlen oder frei werden oder du kannst nicht mehr für sie sorgen, weil du incapable bist oder whatever. Und du machst es widerwillig. Das ist ja die größte Zerreißprobe und Identitätskrise, die einem Menschen unterlaufen kann. Und ich bin jetzt selber noch nicht Vater, du schon, Peter. Aber sich vorzustellen, dass die Kinder mal 2 Wochen irgendwo sind und du hast null Kontakt und keine Ahnung, was da abgeht und kennst vielleicht die Leute, die sich um die Kinder kümmern, nur sehr oberflächlich, ist sicher eine sehr, sehr große Challenge. Und das 24/7 mit dem eigenen Unternehmen, mit 30, 40, 50 Mitarbeitern, mit den Kunden, die du am Anfang alle selber servicierst und akquiriert hast, das ist schon ein Quantensprung, der da von einem verlangt wird und an dem auch die meisten Gründer verständlicherweise scheitern, die nicht mit dir arbeiten.
Eins kann ich sagen, Janis, 2 Wochen ohne meine Kinder, die sind wirklich noch klein. Also der 7-Jährige, der spielt auch schon Fußball mittlerweile über 4 und 4 Monate. Aber mir ging es sogar so, als der 7-Jährige das erste Mal ins Fußballtraining gegangen ist. Hat wahrscheinlich auch was mit Fußball und meiner Vergangenheit zu tun. Aber den in die Hände von wem anderen zu gehen, Vertrauen im Feld, das mir so wichtig ist und mich so sehr geprägt hat, ist das Erste, was mir einfällt und bringt mich gleichzeitig zu einer Frage, die ich dir auch schon ganz lang stellen möchte. Du hast ja nicht nur einen Fußballhintergrund, sondern du hast professionell gespielt, du warst leidenschaftlicher Fan, du hast mir jetzt wieder erzählt, du warst da kurz mit der TSG. Was ist die Beziehung von Johannes Mansbart und Fußball? Vielleicht, wenn du auf dein Leben generell schaust, aber vielleicht auch jetzt. Und wie geht's da, wenn du jetzt am Platz stehst? Und vielleicht auch, wie geht's da, wenn wir andere die 90 Minuten Narzisst schimpft von draußen? Aber viel mehr die Innensicht finde ich total spannend. Also jemand, den Fußball auch bis hierhin nie ausgelassen hat. Aber die Formen haben sich verändert. Was ist das für eine also Beziehung zwischen euch?
Nochmal kurz zu der Geschichte mit deinem Burm. Ich glaube, als Gründer ist es wie, wenn du dein Kind zum Fußballtraining bringst und dann entscheidest, werde ich jetzt zum Trainer, zum Obmann, zum Sportvorstand und zum Fanclub-Beauftragten dieses Vereins, damit ich mein Kind kontrolliere, trainiere und nicht aus meinen Fittichen lasse. Oder lasse ich das Kind beim Fußballtraining raus und fahre wieder, schaue es mal nicht an und hole es vielleicht später ab oder auch nicht. Oder ich lasse das Kind beim Fußballtraining raus, spreche ihm noch gut zu, umarme es noch kurz, gebe ihm einen Kuss, frage den Trainer, ob ich irgendwas machen kann, die Dressen waschen, einen Kuchen mitbringen zum Match oder ein anderes Kind vielleicht auch noch nach Hause bringen und dann mit einem guten Gefühl nach Hause fahren und vielleicht mich um mich selber kümmern, 1,5 Stunden, um danach wieder ein guter Vater sein zu können. Ne? Ins Gym gehe, laufen gehe, vielleicht mit meiner Partnerin Zeit verbringen, etc. Und als Gründer hast du genau die gleiche Möglichkeit. Du kannst entweder der Gründer sein, der die Mitarbeiter einfach lässt, vertraut, darauf hofft, dass das Beste passiert, aber auch keine Unterstützung leistet, keine Prozesse, keine Infrastruktur, keine Budgets, keine Weiterbildungsmöglichkeiten, keine One-on-Ones. Oder du kannst sagen, hey, ich mache jeden Tag One-on-Ones und bin in jedem Kundengespräch dabei und Co. Dann bin ich eben der zitierte Bottleneck für das Wachstum meines Kindes oder meiner Firma und verwehre ihm die schöne bunte Welt, die da draußen ist, aus der so viel zu lernen ist. Oder ich bin der Gründer oder Vater, der pures Enablement schafft, Budgets, Zeit, Räume, Vertrauen, Unterstützung, aber nicht in der Kontrolle ist und auch weiß, dass es niemals sein kann und wird. Und ich glaube, ganz wertneutral, jeder Mensch kann selber jeden Tag selber entscheiden, wie er mit sich selber, seinen Freunden, seiner Familie und seinem Job und Arbeitswelt umgeht. Aber ich habe für mich beschlossen, dass ich diese dritte Variante des Gründers, Vaters, Menschen sein will. Und früher hätte ich mich aber hundertprozentig, und das war bei Poker-Cola auch so, zu dieser mikromanagenden, terrorisierenden Variante entschieden. Und das war auch als Fußballer so. Also ich war, um deine Frage zu beantworten, schon mit 4 Jahren am Fußballplatz mit hochrotem Kopf und habe vom Schiri blaue Karten bekommen, weil ich die Gegner und die Mitspieler geschimpft habe und geschrien habe und aggressiv war am Platz. Hat mir dieser Überehrgeiz und dieser Wille zum Erfolg und zu den Toren und zu den gewonnenen Zweikämpfen geholfen, 2 Jahre lang meinen Traum als Fußballprofi in der dritten Liga leben zu dürfen? Ja. Hat er aber auch zu falschem Ehrgeiz geführt, der mich Verletzungen ignorieren hat lassen, der Beziehungen kaputt gemacht hat und mir einen Ruf in der Stadtliga und Regionalliga verschafft hat, dass ich ein aggressiver Narzisst bin? Ja. Und ich glaube, man kann dann ins Ego gehen und sich verhärmen und zumachen und die Leute verurteilen und selber in seinem eigenen Frame und Film und in seiner Realität bleiben. Oder man kann versuchen, das Leben halt wie einen Wandel und wie eine Reise zu betrachten, auf der man halt positive, negative Erfahrungen hat und halt versucht, aus allem zu lernen und versucht, einfach ein besserer Mensch zu werden, was auch immer das bedeuten soll. Und ich glaube, bei mir ist es diese Reise von 2 auf 3, die, glaube ich, jeder Gründer durchlebt, die halt eine große Challenge bedeutet, aber unglaublich bereichernd ist, wenn man es zulässt, dass es bereichernd ist und sich gut anfühlt. Aber ich finde es irrsinnig schwierig und ich wäre auch sehr neugierig, von dir zu hören, wie es dir damit ging, als Fußballprofi, der keiner mehr sein kann oder darf, oder eben auch als Vater, der die Kinder irgendwann mal aus dem Nest stoßen oder fliegen lassen muss.
Es ist wirklich spannend und meine Frau wird mich schimpfen und schimpft mich immer wieder, wenn ich sage, meine Firma als Baby und unsere tatsächlichen Kinder als Babys, da gibt es echt viel Parallelen. Und egal mit wem Founder und auch Founderin ich spreche, es gibt die Parallelen, wenn da was wirklich wichtig ist, im Sinne von behüten, kontrollieren, aber dann freilassen. Und da gibt es Grauzonen natürlich dazwischen. Und ein Baby braucht ja gewisse Jahre oder vielleicht 18, manche 15, manche ein Leben lang, um erwachsen zu werden. Das ist bei Firmen sehr ähnlich, aber es liegt in der Natur, ist ein Naturgesetz. Und auf deine Frage zurück ist, es war eigentlich sehr ähnlich wie bei dir. Es war halt Bundesliga und es war dann Nationalteam bis zu 21 und gleichzeitig, ich habe weniger narzisstische Züge, weil wenn ich ganz ehrlich mit mir selber bin, war da trotzdem sehr viel Ego auch da, meinen Platz zu erkämpfen, auf mich zu schauen. Und du weißt, dass im Fußball, die verkaufen sie alle als 11 Freunde, am Ende des Tages sind es 11 oder 25 Ich-AGs in einem Kader. Logischerweise, wo jeder um seinen Platz kämpft, um zu spielen, das zu tun, was er am allerliebsten tut, um mehr Kohle zu verdienen, weil du dann deine Prämie kassierst, um vielleicht ins Nationalteam zu kommen und. Und der Shift, der bei mir passiert ist, Und der interessiert mich bei dir auch total, weil dieser Podcast heißt ja auch Zweite Halbzeit und da geht es nicht nur um Menschen rund um die Lebensmitte, die meisten kommen zwar da, aber da geht es vielmehr um diesen inneren Shift, wenn du vom Ego-Getriebenen zu einem, nenn's Purpose-Getriebenen, nenn's vom High-Performer zum Leader, die Worte sind da gar nicht so wichtig, aber das ist das, was ich bei dir so spannend finde, weil von außen betrachtet, könnte man sagen, du bist noch total in deiner ersten Halbzeit im Sinne von geh mal Vollgas. Und gleichzeitig hast du ein paar mit Chapoka-Code und Chad Armin beschrieben, dass du dort schon anders bist. Und wir müssen jetzt auch nicht rausfinden, bist du schon in deiner zweiten Halbzeit und du musst da die Metapher überhaupt nicht kurz finden, aber gleichzeitig merke ich, dass sie in dir da was verändert. Und ich spüre das gerade während unseres Gesprächs, dass das vielleicht gerade in dieser Phase in deinem Wachstum passiert. Und das ist bei mir halt mit Fußball Ende am offensichtlichsten geworden, aber der Prozess hat natürlich schon davor begonnen mit WM und U21 und Vizemeister und Pokalsieger und all diesen Dingen, wo es natürlich sehr verlockend ist, über das Außen dich zu definieren. Das ist ja total crazy, dass dein Weg manchmal, dass du irgendwo verlaust, aber gleichzeitig im Außen total dafür bestätigt wirst. Was aber nicht heißt, dass Erfolg und großer Erfolg per se schlecht ist. Die Frage ist, wie geht's dir dabei und welchen Preis bist du bereit dafür zu zahlen? Und bei mir war es genauso. Meine erste Beziehung / Ehe hat darunter gelitten, hat zu einer Scheidung geführt. Ich habe eigentlich mein ganzes Konstrukt verändert, / verloren und habe eigentlich mit 25 mit dem Karriereende dann nicht bei Null gestartet, sondern gefühlt eher bei -3. Bin auf Weltreise geflüchtet und die Geschichte kennen viele, die uns zuhören, deswegen breite die jetzt da nicht aus und bin viel interessierter, wie du den Shift bei dir spürst, quasi von dieser ersten zur zweiten Halbzeit. Aber das, was ich erlebe bei uns allen, bei den Menschen, die ich begleite, bei unseren Impact Club Members, die aus einem Bewusstsein nächste Schritte gehen, da wächst man auf eine gewisse Art und Weise aus einem Ego heraus, ohne dass das sterben muss. Ich glaube, dass es gute Gründe gibt, warum es das gibt und warum wir das brauchen, aber gleichzeitig entweder im Dienst von etwas Größeren und oder im Idealfall auch aus einer inneren Klarheit, Qualität, aber aus einem Purpose heraus, das in ein Wir zu bringen. Und jetzt komme ich wieder zurück zu unserem Start, all in, all out, wieder Vollgas geben zu können, aber dann wird so ein Zyklus und der Kreislauf, der dich nährt, zumindest wenn du es auf die skandinavische Art und Weise machst und dann am Abend schon irgendwann nach Hause gehst. Und dann ist es so wie ein Infinite Game. So wie Simon Sinek sagt, das unterscheidet die Finite Games von den Infinite Games. Und dann kann ich das Spiel bis an mein Lebensende spielen. Die Rolle wird sich verändern, vielleicht vom Playmaker zum Trainer, über den Präsidenten, über den Ehrenpräsidenten. Alles gut, in meinem Tempo und jeder in seinem Tempo. Aber der Antrieb, aus dem heraus ich agiere und mir den Dienst meiner Firma und der Welt stelle, und du musst noch nicht die Welt retten, aber zumindest im Kleinen deins dazu beitragen, das ist ein ganz anderer. Und das spielt sich innen für mich total anders an und wahrscheinlich auch für dich. Lange Geschichte, kurze Frage. Fühlst du das heute anders wie bei Poker Code? Und wenn ja, was hat dich dazu bewogen? Es ist ja selten so ein Chuck overnight, jetzt bin ich ganz anders, sondern es ist ein schleichender Prozess, wo du gesagt hast, bist rausgegangen, hast ein Jahr der Auszeit gegönnt, hast ein Buch geschrieben. By the way, da war ich total neugierig. Vielleicht darfst du es lesen, wenn du es nicht veröffentlichen willst, weil gerade in solchen Phasen ja totale Schätze oft dann gesammelt werden. Also, wie war speziell diese Transformationsphase und wie fühlt sich dein Leben als High-Performer und Leader heute anders an als zum Beispiel vor 5 Jahren?
Danke. Kurz noch zu den Naturgesetzen vorher, weil du das mit dem Baby und Unternehmensanalogie gebracht hast. Es ist auch wie bei einer Pflanze, einem Baum und auch in der Tierwelt. Ne? Also es ist immer das gleiche Muster und Spektrum, das so spannend zu beobachten ist. Während du jetzt deine Frage ausgeführt hast und ich dir neugierig zugehört habe, ist mir schon diese Sinek-Analogie gekommen, ohne sie gekannt zu haben. Weil wenn du sagst, erste Halbzeit, zweite Halbzeit, implizierst du ja, dass es klar getrennte Abschnitte gibt und auch einen Zeitraum, nachdem es fix vorbei ist. Ne? Schiedsrichter pfeift an, pfeift wieder ab und jeder weiß, es geht irgendwie zwischen 45 und 50 Minuten. Das Schöne ist, das Leben ist nicht in zwei Halbzeiten zu teilen. Es ist ein Buch mit Kapiteln, das aber unendlich weitergeschrieben wird. Es ist wie eine unendliche Reise, auf der du dich befindest, wo du nicht weißt, ob und wann sie endet. Und ich versuche mich extrem bewusst zu ernähren, extrem bewusst zu leben. Ich hoffe, dass ich noch 100 gute, geile Jahre vor mir habe und vielleicht noch mehr. Und genau das Gleiche gilt auch für die Beziehungen, die ich pflege und das Unternehmen, das ich baue.
Das heißt, wenn wir von einem Zeitspektrum von ich mache jetzt den Exit, ich mache jetzt 3 Jahre, ich mache jetzt 1 Million weggehen, so hey, ich bin einfach nur glücklich. Ich versuche heute einfach nur ein glücklicher, positiver, bewusster, präsenter Mensch zu sein, dann verändert sich das Wertesystem total und die Fremdwahrnehmung und die Selbstwahrnehmung sind auch nicht mehr so entkoppelt. Weil alles, was ich jetzt sage in diesem Podcast, sage ich nicht, um mehr Zuhörer zu gewinnen, mehr Follower zu bekommen oder gut auszusehen und mich anzuhören, sondern ich sage das, weil das genau das ist, was ich gerade spüre und sagen will. Und das führt zu einer hundertprozentigen Authentizität und einem maximalen Overlap zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Und dadurch muss ich auch nicht mehr überlegen, was ich sage, muss mich auch nicht mehr daran erinnern, was ich wo gesagt habe und bin zu 100% in der Integrität und in der Ehrlichkeit mit mir, mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Kunden und auch mit meinen Followern und LinkedIn und Social Media Connections. Und das ist vielleicht die ehrlichste Antwort auf deine Frage bezüglich Transition Period und wie es sich anfühlt und wie man vom High Performer zum Leader wird, weil ich denke in solchen Schachteln und Schubladen nicht, versuche eigentlich nur im Rahmen der Möglichkeiten und der Bedingungen und der Umstände immer noch glücklich und präsent zu sein. Weil dadurch, dass sich das Umfeld und die Umstände, die Witterung, das Wetter, die Umsätze, die Mitarbeiteranzahl etc. alles so schnell ändert, kann ich gar nicht reagieren, sondern ich muss proaktiv dafür sorgen, dass ich immer in so einem Equilibrium und so einem Peaceful State of Mind bin, dass ich ready bin, weil ich weiß eh nicht, was kommt. Und ich weiß auch nicht, wie lange es dauert. Und ich weiß auch nicht, wie groß der Orkan und der Sturm ist. Oder wenn mal 3 Tage Sonne ist, dass ich nicht paranoid bin und selber neue Stürme anstifte und neue Unwetter erfinde, sondern einfach mal durchatme und diesen Peace und diese Peacefulness auch beim Team erlaube. Und das ist natürlich ein Auftrag an mich selbst, unabhängig von den Umständen, egal ob makropolitisch in dieser Welt, mikropolitisch in unserem wunderschönen, beschaulichen Österreich oder auch in Chetam, in meinem Unternehmen, in meiner Familie, in meinen Freunden, so authentisch, ehrlich und präsent mit mir selbst zu sein, dass alles, was im Außen passiert, total okay und gut ist und für mich einfach nur Input ist, aus dem ich lernen darf und auf den ich neugierig reagieren kann, auf den ich meine Prinzipien und Werte applizieren möchte, aber niemals verändert, wer ich bin und niemals dafür sorgt, dass ich großartig in die Angst gehe, in die Furcht oder in sonstige Emotionen, die nicht authentisch und ehrlich aus mir kommen, sondern aus einem fremdbestimmten, Fremdrealität und aus einer Fremdwahrnehmung resultieren, die antrainiert ist oder ein Adoption-Mechanism, ein Survival-Mechanism ist, weil ich irgendwelche Strafen und Konditionierungen befürchte, wie wir das ja alles aus unserer Kindheit und oft auch aus der Beziehung mit dem Vater kennen. Und das ist natürlich eine irrsinnige Transition, ne? Von einem Wertemodell, das sehr extern getrieben ist mit Reward und Punishment und Zuckerbrot und Peitsche und Schuld und Scham, wie unser gemeinsamer Freund Andreas Just gerne sagt, hin zu einer puren Präsenz, Authentizität und Ehrlichkeit zu dir selbst im Moment. Und das ist für mich der große Unterschied zweier Lebenswelten, die vielleicht bei dir deine erste Ehe, Scheidung, Karriere im Fußball und jetzt dein einfach nur Sein bedeutet und vielleicht bei mir auch dieser Unterschied zwischen Fußballer sein, Pokercode aufbauen, ich bin so geil, ich mache die Umsätze, ich bin erfolgreich, ich will es mir beweisen, ich will meinem Vater endlich zeigen, dass ich was kann, auch wenn ich das Studium abgebrochen habe, hin zu, hey, ich freue mich auf den Tag, ja, es stehen ein paar Dinge im Kalender, aber den Rest der Zeit versuche ich maximal präsent und bewusst zu sein. Natürlich versuche ich ein grandioser Leader für mein Team zu sein und für sie da zu sein und nicht genervt zu sein. Aber das bedeutet alles einfach nur auf dem Fundament Persönlichkeitsbildung, dass ich bewusst, entspannt und fokussiert bin und es genieße dabei. Und das ist auch der Lebensweg oder die Lebenseinstellung, die ich versuche unserem Team beizubringen, damit wir eben nach außen und nach innen ein sehr kohärentes, kongruentes, transparentes und authentisches Konstrukt im Sinne von Gruppe von Menschen, Kollektiv und Team zu sein. Und ich glaube, diese Anschauung wäre auch im Teamsport eine, die vielen Teams extrem gut tun würde. Das Problem, das du dabei hast, ist, dass du wirklich individuelle Auszeichnungen hast, wie Torschützenkönig, Player of the Year, Golden Boot und auch einfach Prämien, die Individual Contribution ausgelegt sind, nicht auf Teamerfolg. Aber ich glaube, vom Mindset und vom Input her würde das vielen Fußballteams extrem gut tun, weil mit zu verlieren macht nie Spaß, ja? Und mit Arschlöchern zusammenzuspielen macht auch keinen Spaß. Ja? Und wenn man gemeinsam gewinnen kann, den Prozess genießen kann und mit Leuten arbeiten kann, die gleichen Prinzipien und Werte verfolgen, dann ist auch die Arbeitswelt ja, im Paradies, genauso wie hoffentlich das Privatleben.
Ich kann dem sehr viel abgewinnen, wie du es beschrieben hast. Und so sehr ich die Metapher mag, ist natürlich der Prozess eines Lebens viel mehr als erste Halbzeit abpfeifen, kurz in die Kabine gehen. Manche gehen ins Kloster, manche gehen auf die Alm, manche auf Weltreise und dann pfeifen wir an und alles ist wieder ist anders oder ganz anders. Das ist so weit weg von Schwarz und Weiß. Und gleichzeitig ist es genauso wie das Infinite Game und Finite Game. Jetzt kann man mit einer Grundintention ein Infinite Game aufbauen, so wie ich es wahrnehme, dass du das mit Chad Armin machst und ja auch sehr transparent immer kommunizierst, dass es nicht darum geht, nächstes Jahr den Exit zu machen, sondern dass ihr sehr bewusst diesen Weg geht. Also da steckt für mich viel Infinite Game Energie drin. Gleichzeitig leben wir noch in Systemen als Mensch, wo wir sterben, also das Finite Game. Jetzt wissen wir nicht, wie lange das dauert. Jetzt stehen wir in Systemen, wo wir Gewinne machen wollen, aber auch müssen. Jetzt stehen wir, also was ich damit sagen will, ist, wenn der Nährboden, stell dir das vor, so wie den Rasen, der Humus, wenn das Infinite Game ist, aber gleichzeitig darauf platzieren wir Finite Games, aber die Frage ist, aus welchen, wieder zurück zum Antrieb und in welchem Miteinander kreieren wir das? Und Überschriften, die auch weder 100% in die eine noch in die andere zu streng betrachtet werden müssen, aber die mir dann schon helfen und die ich meine mit dieser Transformation des Mindsets von einer ersten in die zweite Halbzeit im Leben ist in der ersten Halbzeit und am besten kann ich immer nur für mich sprechen, auch wenn ich viele Menschen auf dem Weg mittlerweile begleitet habe, heißt, was kann ich erreichen? Sehr fokussiert auf mich und ich sage nicht einmal, dass das schlecht ist, weil es war geil, mich zu emanzipieren, erwachsen zu werden, von meinen Eltern zu trennen, einen Pokal in der Hand zu halten, bei einer Fußball-WM einer der besten vier Nationen der Welt zu sein. Das war richtig geil. Und es war ein Team, aber natürlich habe ich da sehr viel Beitrag dazu und erreicht. Und gleichzeitig ist die Überschrift von vielen Menschen in dieser Transformation, die ich auch sehr stark spüre, von was kann ich erreichen zu was kann ich, da steckt immer nur ich drin, aber geben. Und das ist eine andere Perspektive, weil dann sehe ich dein Team, das dieses Lächeln wie im Gesicht hat. Meistens, wenn ihr richtig gute Zeit habt miteinander, dann sehe ich den Kunden, den ihr bedient, der happy ist. Dann sehe ich schon Win-Win-Win-Situationen auf dem Feld, im Idealfall eines Infinite Games, das aber Spielfeldlinien hat und das auch immer noch Tore hat. Und diesen Zug zum Tor, zumindest wenn du den einmal erlebt hast oder darauf hintrainiert wirst, der fühlt sich schon richtig gut an, auf diesem Spiel auch Dinge zu erreichen, umzusetzen, angreifen zu können und das aber dann halt mit anderen zu teilen.
Absolut, Peter. Verstehe mich nicht falsch. Wir haben im Team KPIs und die auf Tages- und Wochenbasis. Wir haben im September und Oktober unsere besten Monate im Vertrieb, weil im November Black Friday und Black Week ist und dadurch die Umsätze durch die Decke gehen. Auch wir haben, zumindest theoretisch, eine Woche mit Montag bis Freitag und ein Geschäfts- und ein Kalenderjahr. Aber was wir nicht tun ist, dass wir sagen, hey, wir haben ein Financial Planning und ein Businessplan für dieses Jahr und wir ordnen unsere Werte, Kultur und Prinzipien dem unter. Weil das würde dazu führen, dass unsere Kunden in Q4 auf einmal Rabatte von den Vertrieblern nachgeschmissen bekommen, damit wir unsere Umsatzziele erreichen und unsere Vertriebler ihre Boni einkassieren. Und hinter mir die Sintflut. Was passiert im zweiten, dritten Jahr? Wir machen uns die Preisstruktur kaputt. Die Seller gehen raus, wenn sie einen fetten Bonus kassiert haben, weil sie keinen Bock mehr haben. Und das Unternehmen ist einfach nur der Loser und der Kunde auch und am Ende der Seller auch. Das heißt, was wir machen ist, wir haben eine grobe Cash- und Finanzplanung und wir haben einen groben Businessplan und Ziele für das Jahr. Aber wenn wir es nicht erreichen oder overachieven, ist es völlig fein. Mir ist viel wichtiger, dass wir es auf eine Tages- und Wochenbasis runterbrechen, sodass jedes individuelle Teammitglied sofort weiß, habe ich heute oder diese Woche einen geilen Job gemacht oder nicht, auf Basis der Erwartungshaltung des Unternehmens am Papier. Das heißt, es gibt eine quantifizierbare Value Proposition zu jedem einzelnen Stakeholder in diesem Konstrukt, die definiert, ob man erfolgreich ist oder nicht. Aber das sind 1, 2, 3 KPIs und die sind auf Infinite Game ausgerichtet, weil es auf einer Tages- und Wochenbasis ist und solange du bei uns bist, hast du Unconditional Support. Wir wollen, dass du das schaffst und erreichst, aber es ist nicht auf einer Quarterly oder Yearly Base und danach kommt die große Depression wie beim Olympiasieger nach der Goldmedaille. Und das ist für mich ein riesengroßer Unterschied. Also das Infinite Game zu spielen befähigt und bemächtigt einen nicht dazu, einen schlechten Job zu machen, mit schlechtem Gewissen unintegär schlechte Arbeit zu leisten und ohne Ziele und ohne Kompass und ohne Leuchtturm herumzuirren wie ein Huhn ohne Kopf. Aber es befähigt einen auf einer Visions- und Kulturbasis und dann auf einer KPI- und OKR-Basis, die Mitarbeiter darauf auszurichten, dass es ein Marathon ist, der mal gesprintet, mal gegangen, mal langsam gelaufen werden muss. aber es auch ein Marathon ist, der 60, 80, 100, 200 Kilometer dauert, wo man manchmal Regenerationsphasen sich nimmt, wenn man sie braucht, gerne auch asymmetrisch, azyklisch, aber manchmal auch sprinten muss, um eine Zwischenbestzeit zu erlangen oder seine Personal Best zu hitten, auf die man hingearbeitet hat. Das ist jetzt ein bisschen eine unbedarfte Herleitung davon, dass ich glaube, dass Entspannung und Wettkampf wichtig sind und auch gewisserweise eine Planbarkeit im Rahmen eines Zykluses, aber es trotzdem meiner Ansicht nach ein Konstrukt sein muss, das unendlich halten kann, zumindest in der Theorie, as opposed to, also im Gegensatz zu Unternehmen, die immer auf Short-Term-Ziele, Druck von außen reagieren, Shareholder und Investoren haben, die einen dazu zwingen, den Businessplan zu erfüllen, ansonsten gibt es eine Down-Round oder man muss den Laden schließen, was meiner Meinung nach sehr, sehr viele Individuen, Mitarbeiter und auch Firmen einfach kaputt macht, aufgrund eines unnatürlichen Konstrukts, das man schafft, das immer eine Deadline und dadurch auch einen Todestag hat.
Ich habe nur eine letzte Frage, Johannes, und gleichzeitig würde ich gerne stundenlang mit dir noch weiterreden, weil es so spannend ist, wo wir gelandet sind. Und für alle, die uns gerade zuhören und für die so Terms wie Finite oder Infinite Games noch komplett neu sind, du hast ein paar wirklich spannende Stichworte dazu gesagt, die ich der zweiten Halbzeit zuordnen würde oder Simon Sinek dem Infinite Game, nämlich Vision, Kultur und Werte. Also wenn das die Basis ist deines Tuns und Schaffens, dann ist die Wahrscheinlichkeit mal sehr hoch, dass da Infinite Game Energie vorkommt und gleichzeitig werde ich in die Shownotes einen richtig guten Talk vom Simon Sinek reinposten, wo er genau darüber spricht, was heißt das konkret, aber vor allem, wie kann ich das umsetzen in meiner Organisation, egal ob es die Familie, die Firma oder auch das große Ganze ist, wo du deinen Teil beitragen kannst. Und das bringt mich zur Brücke zur letzten Frage. Ich habe dich noch nicht gefragt, aber ich würde erahnen, dass der Johannes jetzt keinen Stress macht, wo bin ich in 25 Jahren oder auch meine Firma. Ich habe verstanden, dass Präsenz, Bewusstsein, Happiness so Zutaten sind, die du versuchst im Alltag gut reinzustreuen und die Formen, die Seitenlinien gibt es dafür und die Formen kreieren und entwickeln sich weiter. Wenn wir gerade von Infinite Game sprechen und ich das Gefühl habe, du spielst es auf deine Art und Weise, was ist dir da wichtig? Also du hast viel über deine Firma auch heute gesprochen, aber über dein persönliches Leben zurück zu der Frage, die du mir gestellt hast, dieses erfüllte Leben, dieses bunte, dieses vielfältige. Gibt es da so einen Claim oder gibt es da wichtige Zutaten, über die wir heute noch gar nicht gesprochen haben? Was ist im Leben von Johannes Mansbart in seinem Infinite Game wichtig?
Also spannend, dass du von 25 Jahren redest. Ich weiß, wo ich in 25 Minuten bin und in 25 Stunden circa sein werde und wo ich vielleicht in 25 Tagen bin, aber 25 Monate, I have no fucking clue. Also im Februar 27 ist ja indische Hochzeit von meinem Freund, da werde ich hinreisen, aber ansonsten gibt es in diesem Zeitraum absolut keine Pläne und keine Ideen. Und ich glaube, das ist wichtig, um opportunistisch auf die Dynamik eines Konstrukts und Teams reagieren zu können. Ich gebe dir ein Beispiel. Der Kolja hat die Uni abgebrochen, ist jetzt seit knapp 2 Jahren bei uns, ist unser erfolgreichster Vertriebler und unglaublich smarter, neugieriger, junger Bursch. Und ich habe letzte Woche mit ihm einen Vision Talk gemacht, wir sind eine Stunde spazieren gegangen, um wirklich zu verstehen, wo will er hin, was sind seine Ziele, was treibt ihn an, wie können wir es schaffen, unser Leben lang mit ihm zusammenzuarbeiten. Und wir haben ganz ehrlich darüber geredet, warum wer Head of Sales bei uns wird, was es für Opportunities gibt, gemeinsam zu gründen. Er wird irgendwann selber auch gründen. Wir wollen ja eine SaaS-Haus-Holding bauen, wo wir auch junge Unternehmer enablen. Und ich habe zu ihm ehrlich gesagt, und das war ein natürlicher Fluss im Gespräch, Kolja, eigentlich, wenn du Bock hast, kannst du CEO bei Jadamin werden. Und darüber hatte ich mir davor null Gedanken gemacht. Aber es hat sich einfach richtig gut angefühlt, weil ich ihm ehrlich sagen konnte, Kolja, du bist der Einzige, der das machen kann. So, wenn ich einen Menschen aus dieser Gruppe picken darf, muss oder kann, der mein Nachfolger wird, dann bist es du. Und sobald du das Gefühl hast, das machen zu wollen oder CEO, Geschäftsführer bei Jadamin werden zu wollen, sag's mir sofort. Wir bauen gemeinsam einen Development Plan, einen Compensation Plan, einen Geschäftsführervertrag und wenn du willst, es dauert 3 Wochen und du bist Geschäftsführer und ich bin raus. Und das sage ich nicht, um jetzt hier eine geile Story im Podcast zu erzählen, sondern ich sage das, weil ich als Chief Enabling Officer Raum schaffen muss, um mit den Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen ich zusammenarbeiten will. Egal in welcher Form, ich werde diesen Platz und Raum schaffen. Und das Gleiche gilt auch für meine Geschwister, für meine Eltern, für meine Beziehung und für meine Familie. Ich werde nicht zulassen, dass meine Großeltern unglücklich sind in einer Wohnung, die zu klein ist für sie. Sondern ich werde ihnen helfen, ihnen unterstützen, ihnen die Hilfe zukommen zu lassen, damit wir Bottlenecks und Blocker freimachen und Potenziale gemeinsam schaffen. Wenn mein Bruder Geld braucht, dann trage ich es ihm in Cash nach Zürich, wenn er will. Wenn meine Schwester einen Gesprächspartner und einen Walk im Wald braucht, habe ich keine Struggle damit, meine nächsten 8 Meetings abzusagen, mit meiner Schwester 6 Stunden in den Wald zu gehen, ohne dass es sich schlecht anfühlt. Im Gegenteil, es wird sich gut anfühlen. Und ich glaube, das ist diese Kultur, Vision und die Prinzipien, die uns dazu befähigen, das Infinite Game zu spielen, die Entwicklung und Potenziale des einzelnen Individuums in den Vordergrund zu rücken und dadurch logischerweise als Konsequenz irgendwann Österreichs erstes Bootstrap Unicorn vor den Füßen liegen zu haben oder Österreichs SAP gebaut zu haben. Aber nicht, weil ich die Glocke beim IPO läuten will, auf der Heute-Zeitung, auf der am Tagesblatt auf der Titelseite zu sein oder weil ich auf LinkedIn die geile Story erzählen möchte, sondern weil es die logische Konsequenz und das Endresultat dessen sein wird, dass wir wirklich auf Vision, Prinzipien und Kultur gebaut, ein Fundament geschaffen haben, das den individuellen Lebensweg und die unendlichen Potenziale, die in uns allen liegen, die unermesslich sind, für immer freischöpfen kann. Und ich glaube daran, dass wir mit Jet Armin ein Konstrukt und ein Vehikel gebaut haben, das so schnell wächst und so viel Raum zulässt, dass wir die richtigen Leute, die wir auswählen, dazu bemächtigen und befähigen können und die auch spüren, dass das was ganz Besonderes ist, einzigartig ist und im Idealfall die nächsten Jahre und Jahrzehnte forever, infinitely zusammenarbeiten und zusammenleben werden. Und das ist meine größte Überzeugung eigentlich als Gründer und Unternehmer, dass das mein Auftrag ist. Und das ist sicher eine Kultur, die kontrovers ist oder unterschiedlich ist zu vielen anderen Mindsets. Und da geht es für mich nicht um den Exit und den Payday und um Cashflow und um Geld. Es geht wirklich darum, die Leute so wachsen lassen zu können, wie es ihnen nirgendwo anders gelingen würde und wo sie sich unendlich wohlfühlen dabei. In einem Vertrauen ohne Fight or Flight, ohne Rewards and Punishment, in einem 100%igen Enablement Strategy mit 100% Super Self-Care, dass die Leute wirklich glücklich sind, mit einem Lächeln ins Büro gehen, mit einem Lächeln wieder rausgehen, wissen, wann ihr Tag zu Ende ist, wissen, wann sie geile, gute Arbeit leisten und stolz darauf sind, was sie repräsentieren und gern diesen Hoodie tragen jeden Tag. Das ist jetzt ein bisschen ein emotionales Statement, aber Peter, es war mir wirklich wichtig, das jetzt so zu platzieren, weil das wirklich meine tiefste Überzeugung ist beim Aufbau dieses Unternehmens.
Und dann unendlich wohlfühlen. Total schöner Claim, den du jetzt bewusst oder unbewusst zum Infinite Game dazu geschrieben hast, nämlich aus dem echten Leben heraus, nicht als irgendein Kalenderspruch oder nicht nur als Kalenderspruch. Die haben ja auch ihre gute Begründung, warum sie dort gelandet sind und lange halten. Jetzt wollte ich Armin sagen. Johannes. Das passiert wahrscheinlich öfter. Ja, kann ich mir vorstellen. Eine Sache in aller Kürze. Was liegt da noch auf der Zunge oder am Herzen, was du noch sagen magst, mir oder den Menschen, die uns jetzt gerade zuhören?
Ein Wunsch an dich, Peter. Es ist keine Erwartungshaltung, es ist ein Wunsch. Ich würde mir von dir wünschen, dass du dich mehr mitteilst, mehr schreibst, mehr kommunizierst, mehr postest. Das ist am Ende das Medium, das unendlich skalierbar deine Nachricht nach außen tragen kann. Warum? Weil es wird so viel Information, Signale und Nachrichten geteilt, die meiner Ansicht nach für junge Leute Gedankengut sind, das vielleicht nicht wirklich enabling und bemächtigend und produktiv unsere Gesellschaft auf einen Weg bringt, wo wir sie gerne haben wollen. Und du bist einer der Menschen, der ein Gedankengut trägt und einen Erfahrungsschatz hegt, der wirklich junge Leute inspirieren kann und dazu befähigen kann, ihren eigenen Lebensweg so zu bestreiten, wie sie das wollen, ihrer Intuition folgend, frei von den Erwartungshaltungen ihrer Familie, ihrer Lehrer und ihrer Mitmenschen. Das ist ein Wunsch, den ich an dich gern platzieren würde an der Stelle. Und das führt mich zu meinem eigentlichen Treiben oder meiner eigentlichen Anzugskraft oder meinem eigentlichen Leuchtturm. Es frustriert mich sehr, wie unser Bildungssystem und unsere Medienlandschaft inklusive Social Media aufgebaut ist und auf welchen Weg es unsere jungen Menschen systematisch kanalisiert. Was ich junge Burschen in meiner LinkedIn-Inbox habe, in meinen Social Media Kanälen oder auch einfach im Fitnessstudio, die A, meinen Content feiern, B, es geil finden, wie man im Unternehmertum aus dem Nichts etwas schaffen kann, und zwar ein Leben, das einen wirklich befriedigt, aber C, auf die WU gehen und dort 8 Stunden im Audimax TikTok scrollen. Und das ist für mich ein Disconnect aus, wie viel Potenzial haben diese jungen Leute, wie viel können die schaffen in ihrem Leben und wie hungrig und gierig sind die eigentlich darauf, diese Welt zu erforschen und sich selbst zu entfalten, im Gegenzug zu, was sie eigentlich den ganzen Tag machen und wie sehr sie ihr Potenzial in der Praxis entfalten und wie sie ihren Alltag gestalten. Und das ist für mich ein großer Motivator, etwas zu ändern, diese Message nach außen zu bringen, junge Leute zu inspirieren, ihrem eigenen Lebensweg zu folgen, sich natürlich auch bei Chad Armin zu bewerben, aber auch selber zu gründen und Unternehmertum zu spüren und zu propagieren. Weil ich glaube, dass es ein valider, alternativer Lebensweg ist, der geiler sein kann als die Uni, der inspirierender und fördernder sein kann als der Lebensweg, den man von seinen Eltern vorgegeben wird oder den halt die Freunde einfach auch bestreiten. Und der unendlich viel Freiheit schaffender und bemächtigender und befähigender sein kann und viel mit einer viel steileren Lernkurve behaftender sein kann, den so viele junge Leute nicht am Schirm haben, sich nicht zutrauen und glauben, es ist unmöglich. Und erfolgreiche Unternehmer gibt es nur in der Zeitung in San Francisco, aber nicht in der Lerchengasse oder in der Kaiserstraße oder in der Josef-Städter-Straße im 8. 7. Bezirk in Wien, in einem Altbaubüro ohne Empfang, ohne WLAN, mit einem alten Tisch, mit einem Telefonbuch und einem alten iPhone 10. Und das ist für mich wirklich, wirklich wichtig, dass wir beide dazu beitragen, die Gesellschaft von morgen, nicht nur im Sinne unserer eigenen leiblichen Kinder, sondern auch unserer Mitmenschen und der jungen Generation, dazu inspirieren, einen mutigen, aufrichtigen, authentischen Lebensweg zu gehen, der nicht fremdbestimmt ist und unzufrieden macht und frustriert.
Mission angekommen. Danke, voll schön, dass du Zeit genommen hast, Johannes.
Danke dir.
Kennst du das, wenn du dir von einem Menschen ein Bild machst, ohne ihn noch wirklich zu kennen? Das kann sein, weil du ihn aus der Öffentlichkeit kennst, aus den sozialen Medien, vielleicht ein entfernter Onkel, den du nur einmal im Jahr siehst, also jemanden, mit dem du tatsächlich auch schon in Verbindung warst, und trotzdem kennst du den Menschen nicht wirklich. Warum? Und das sagt der Georg, ein lieber Freund von mir, immer so schön, weil wir immer nur einen Ausschnitt sehen von dem Treffen, von dem Posting, das der macht, von dem Interview, das wir hören, aber nicht seine Geschichte dahinter, was ihn zu diesem Menschen gemacht hat, warum er so denkt, warum er so handelt, was sein innerer Antrieb ist. Und das finde ich total schön an diesem Podcast, an diesem Format und auch jetzt bei Johannes wieder, nach so einer Stunde wirklich ein Gefühl zu haben, deswegen tickt er so, da kommt er her. Und da hat natürlich total geholfen, wie offen und authentisch er über seine Geschichte, über seine Haltung zum Leben und zum Unternehmertum gesprochen hat. Und dafür bin ich unheimlich dankbar und möchte an uns alle Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt wieder einen Reminder setzen, genau aus dieser Offenheit immer in Begegnung zu gehen. Wir haben immer nur von dem Angst oder verurteilen das, was wir nicht kennen. Und wie wäre es, einander einfach mal in die Augen zu schauen, vor allem Menschen, mit denen du dir vielleicht schwer dann hast, wo es ein bisschen Bauchweh gibt, wo vielleicht was unausgesprochen ist oder wo einfach eine totale Neugier da ist, jemanden einmal besser kennenzulernen, weil er dich fasziniert, weil er dich triggert, weil er dich nervt, weil du ihn bewunderst, aus welchem Grund auch immer. Dann, aus meiner Erfahrung, steckt oft ein Schatz drin, der für dich ist, weil dann kannst du an diesen Menschen auch Seiten erkennen, die du vielleicht noch versteckst oder wo noch ein Potenzial schlummert. Und das Allerschönste daran ist, dass du nicht nur wieder selber was lernst und dich weiterentwickeln kannst, sondern dass du in Beziehung gehst. Dort, wo was Trennendes war, kannst du Beziehung aufbauen oder weiterentwickeln. Und genau das ist der Kern vom Kern meiner Arbeit. Allen voran du mal in Beziehung mit dir selbst, du in Beziehung mit deinem Tun, mit deinem Schaffen, mit deiner Arbeit, und natürlich auch mit dem Wir, mit dem größeren Ganzen und mit anderen Menschen. Und genau dafür gibt es jetzt mein neues Buch. Seit ein paar Tagen kannst du es bestellen. Den Link stelle ich dir in die Shownotes. Ein 75 Seiten dünnes Büchlein, die Essenz von der Essenz der letzten Jahre, die ich entwickelt habe. Vor allem du in Beziehung zu dir selbst. Weil wenn ich eine Sache gelernt habe in den letzten Jahren, ist es, dass dein Impact nachhaltigsten und auch am erfolgreichsten ist, wenn du ihn von innen nach außen entwickeln darfst oder anders gesagt sogar hineinreifst. Und dieses Büchlein kann ein Begleiter für dich sein, eine Unterstützung, eine Inspiration für einen Abend beim Kräutertee, einem guten Glas Wein. Und die wichtigste Einladung ist, im Idealfall mit einem Gespräch, mit einem Herzensmenschen, mit jemandem, den du wirklich gern hast, der ein wichtiger Mensch in deinem Leben ist, mit dem du darüber nachdenkst, was du aus diesem Buch dann in dein Leben bringen kannst.